Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ja, manchmal denkt man sich, man hat nichts abgesprochen und er sieht, das passt wie die Faust aufs Auge, also ist unglaublich. Ja, heute ist ein bisschen besonders, weil heute habe ich euch keinen Schauspieler mitgebracht. Denn wenn ich jetzt einleiten würde, dann müsst ihr euch ein Foto zeigen, den ihr alle kennt wahrscheinlich, die ihr schon lange hier in die Gemeinde geht. Und das wäre ein Foto von Rudi. Und ich dachte mir, da brauche ich euch nicht raten lassen, den würdet ihr sofort erkennen. Ja, warum hätte ich ein Bild von Rudi gebracht? Ganz einfach, weil Rudi letzte Woche von Samuel gepredigt hat. Und er mir chronologisch eine sehr gute Vorlage gegeben hat für die Idee, die ich eigentlich auch schon mal vorhatte zu bringen oder diese Predigt zu bringen. Ja, und da wollte ich heute eigentlich dann mit euch weitermachen bei 1. Samuel. Und das Lied, das werden wir sehen, was die Band gerade gesungen hat, das könnte ziemlich gut passen an der einen oder anderen Stelle später. Ich habe die Predigt genannt, Umkehren und Gottes Eingreifen erleben. Und wir werden dazu 1. Samuel 7 uns anschauen. Ja, und da werden wir das sehen, wie das Volk umkehren wird und auch Gottes Eingreifen erleben wird. Und ich selber muss sagen, es ist so eine Geschichte in der Bibel, irgendwie ist sie sehr eindrücklich und irgendwie kennt man sie doch nicht so gut. Also ja, ist eine so der Geschichten, die hat man irgendwie schnell vergessen, obwohl sie doch eigentlich sehr imposant ist, wie Gott dann hier wirkt und handelt. Aber zunächst ja, müssen wir erstmal ein bisschen Vorgeschichte noch mal kurz durchgehen. Wenn ihr euch erinnern könnt, letzte Woche, wenn ihr da wart, Rudi hat davon gepredigt, wie Samuel ja, seine Berufung von Gott erfahren hat. Und hat so ein paar Sachen für uns abgeleitet, wie wir so unsere Berufung in unserer Gemeinde so finden können. Und hat da eben dazu diese Berufungsgeschichte von Samuel betrachtet. Und Samuel, ja, der wächst dann eben vor unserer Geschichte, die wir heute betrachten, der erlebt eben die Berufung in seinen jungen Jahren und wächst dann im Tempel heran zu einem jungen Mann. Aber es passiert dann noch etwas anderes in Kapitel 5 und 6, nämlich in der Zwischenzeit verliert Israel die Bundeslade. Und sie verlieren sie nicht einfach unglücklich, weil sie nicht aufgepasst haben, sondern sie verlieren sie, weil sie von den Philistern überrannt werden, kriegerisch überfallen werden und dann die Bundeslade eben von denen geraubt wird. Ja, und für Israel ist das eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil mit der Bundeslade verbinden die Gottes Gegenwart. Und wenn die nicht mehr da ist, dann heißt das für die Israeliten, ja, jetzt ist auch Gott nicht mehr da. Und mag uns nicht mehr und wird auch nie wiederkommen. Ja, und wenn ihr die Geschichte kennt, dann wisst ihr, ja, für die Israeliten war das so schlimm, aber für Gott war das gar nicht so schlimm, denn der Herr, der schlägt die Philister einfach mit schweren Krankheiten und die Philister reichen diese Bundeslade von Stadt zu Stadt, weil keiner die Ratten und diese Krankheiten erleiden will, die da so mit sich kommen. Und irgendwann merken die Philister, hey, wir müssen diese Bundeslade, die so unheilvoll für unser Volk ist, wir müssen sie zurück zu den Israeliten schicken und das machen sie dann auch. Und genau da setzt unsere Erzählung heute an und hier machen wir auch weiter. Und dann lesen wir jetzt in 1. Samuel 7, die Verse 1 bis 6. Und so kamen die Leute von Kirjat Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn Eleazar, damit er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren. Und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Ja, hier sind so ein paar Sachen, die hier im Text stehen, wo man sich denkt, ja, die Lade des Herrn ist jetzt wieder da und eigentlich ist doch hier, müsste doch alles gut sein. Und ich habe mir gedacht, wir schauen mal kurz, werfen einen kurzen Blick auf die Karte, wie es denn damals so in etwa vielleicht aussah. Hier haben wir so eine Karteneinteilung, wie sie zur Zeit der Richter ungefähr war und wir befinden uns hier am Ende der Zeit der Richter. Und ihr seht, Israel hätte eigentlich relativ groß sein müssen, aber wenn wir uns angucken, wie es jetzt hier in unserer Geschichte aussieht, dann könnten wir ungefähr eingrenzen, dass Israel ungefähr nur noch so ein Häufchen hier ist innerhalb diesen Kreises. Also ist irgendwie ziemlich klein geblieben. Ja, und das lag vor allem daran, da das Volk halt sehr ungehorsam war. Da hat der Herr angekündigt, wenn ihr ungehorsam seid, dann wird halt das hier dabei rauskommen. So, und jetzt haben wir aber gelesen, die Bundeslade kommt zurück. Und die Euphorie und die Freude ist groß darüber, dass die Bundeslade wieder zurückkommt. Und dann sagt es, heißt es im Text, dass sie die Bundeslade nach Kiriat Jearim schleppen und dort da fest hinsetzen. So, könnt ihr auf der Karte entdecken, wo Kiriat Jearim ist? Ganz in der Mitte. Also es ist so ziemlich zentral, genau die Mitte, könnte man fast sagen. Und ich glaube, da steckt auch volle Absicht dahinter. Ich glaube, die Israeliten haben sich damals gesagt, hey, unser Gott hat uns nicht losgelassen, er ist wieder zu uns zurückgekommen. Und jetzt wollen wir diesen Gott voll und ganz in unsere Mitte setzen, voll in unser Zentrum. Er soll unser Mittelpunkt sein. Ja, also ich glaube, dass das so die Absicht dahinter ist. Vorher war die hier in Bet Shemesh und sie haben sie ganz bewusst von dort wegtransportiert und volle Absicht mitten nach Israel verfrachtet. Ja, weil sie womöglich sagen wollten, der Herr soll jetzt unser Mittelpunkt sein und er soll das Zentrum unseres Lebens wirklich bilden. Ja, aber wie wir es schon gelesen haben, nach dieser anfänglichen Begeisterung, dass Gott wieder zurückkommt und dass man Gott jetzt so wirklich den Mittelpunkt des Lebens eigentlich geben wollte, kehrt dann doch Ernüchterung ein. Wie wir gelesen haben, 20 Jahre lang leidet das Volk weiter unter der schweren Unterdrückung durch die Philister. Und man muss eigentlich sagen, alles ist doch irgendwie beim Alten geblieben. Es hat sich irgendwie nichts verändert. Wir haben Gott voll in unser Zentrum gesetzt. Gott, der soll unser Mittelpunkt sein. Und irgendwie merken wir, es ändert sich nichts. Es bleibt bei dem. Es bleibt bei den Problemen, die wir haben. Es bleibt bei den Schwierigkeiten, unter denen wir zu leiden haben. Es ändert sich nichts. Und man fragt sich, was ist da los? Warum ist das so? Die Absicht ist doch gut, dass Gott unser Mittelpunkt und unser Zentrum sein soll. Was ist da los? Wir lesen ein paar Verse weiter. Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel nach Mizpah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israels in Mizpah. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Bale und Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Ja, was wir hier gelesen haben ist, Samuel zeigt dem Volk auf, was das Problem ist. Das Volk hatte nach wie vor an diesen falschen Göttern festgehalten und Samuel sagt den Leuten, hey, da liegt das Problem. Hier werden dann Astarte und Baal werden da im Text genannt. Die Astarte stand für Fruchtbarkeit oder auch anders moderner ausgedrückt für sexuelle Freizügigkeit damals. Und Baal war der Wettergott, ja, der für das gute Wetter sorgte und dann eben das Getreide gut wächst und dass die Nahrung da ist und dass die Allversorgung wirklich gut läuft. Also Baal war so der Wettergott. Und Israel hat sich diese falschen Götter von den Philistern angeeignet. Ja, und Samuel deutet an, Leute, es sind falsche Götter und Gott mag das nicht. Und ihr müsst da aufräumen. Ihr sollt da aufräumen. Im Volk. Und ich habe mir gedacht, das ist auch so der erste Punkt, den ich so gerne für uns festhalten wollte, der auch uns betrifft. Wir müssen auch regelmäßig innerlich in uns aufräumen. Ja, also wenn ihr die Geschichte Israels kennt, dann ist das, was wir bis hierher gelesen haben, das kommt sehr häufig in der Bibel vor, kann man sagen. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das durchzuzählen, aber gefühlt ist das wirklich 100 Mal, dass man da liest, das Volk, fremde Götter und dann schreien sie wieder zum Herrn und es ist immer wieder das Gleiche. Und immer wieder müssen sie lernen, wir müssen von Neuem zu Gott zurückkommen. Und ich glaube, dass genau das ein totales Sinnbild auch für unser Leben ist, dass wir auch lernen müssen, immer wieder von Neuem zu Gott zurückzukommen und es lernen müssen, regelmäßig innerlich in uns aufzuräumen. Ja, und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ja, was sollen wir denn ausräumen? Was ist denn das, was wir da innerlich aufräumen müssen? Ja, und jetzt kann man da natürlich anfangen, viele, viele Sachen aufzuzählen, aber ich habe mir ja gedacht, ich möchte es versuchen, mal in einem Satz, so gut es geht, zusammenzufassen. Und da habe ich mal diesen Satz hier formuliert. Was sollen wir ausräumen? Alles, was in Konkurrenz zur Liebe zu Gott steht. Alles, was in der Konkurrenz zwischen der Liebe von dir zu Gott, alles, was dazwischen kommen könnte, alles das, das will Gott, dass du das ausräumst. Da soll nichts sein, was irgendwie in Konkurrenz zur Liebe zu Gott steht. All das sollst du ausräumen. Und jetzt können wir natürlich ein paar Sachen aufzählen. Ich habe natürlich so ein paar Sachen habe ich mal genommen. Man könnte Abhängigkeiten nennen. Man könnte auch Dinge nennen, die uns begeistern. Wenn es Dinge gibt, die uns so begeistern, dass wir nur noch dem nachrennen, dann ist da etwas in der Konkurrenz zu Gott, zur Liebe zu Gott. Ja, es kann auch die Selbstverwirklichung sein. Es kann auch andere Formen von Egoismus sein, dass wir nur an uns selber denken. Ja, und die Liste, die können wir jetzt ewig lang weiterführen. Da dürft ihr dann gerne auch selber drüber nachdenken, ob es bei euch so irgendwas gibt, was die Liste vielleicht vervollständigen würde. Aber was sollen wir ausräumen? Wir sollen das ausräumen, was alles in Konkurrenz zur Liebe zu Gott steht. Ja. Und dann noch die Frage, wie soll man das machen? Und auch hier habe ich zwei Bibelstellen gefunden, die ich da sehr passend zu fand. Einmal 3. Mose 26, 40 bis 42. Und wenn sich dann ihr unbeschnittenes oder schuldbeladenes Herz demütigt, sodass sie dann ihre Schuld annehmen, so will ich an meinen Bund mit Isaak und dem Volk denken. Wenn sich ihr Herz demütigt. Noch ein Vers aus Psalm 51, Vers 19. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich es dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagenes Herz. Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Ja, also wenn wir fragen, wie sollen wir das machen, dann können wir es mit den Worten zusammenfassen, indem wir demütig vor Gott kommen. Das ist das, was Gott möchte. Dass wir regelmäßig in unserem Leben aufräumen und damit demütig vor Gott kommen und das bekennen vor ihm. Ich habe hierzu eine Geschichte von einem Indianer. Einem alten Indianer, der aber auch früh in seinem Leben zum Glauben gekommen ist. Durch Missionare, die in seinem Land da gewirkt haben. Und er war so ein Mann, der hat für sich erkannt, ja, Gott spricht zu ihm und er will ihn rausholen aus diesem ganzen Schamanismus, den Indianer ja so betreiben. Und er hat für sich erkannt, Gott, das ist das Richtige. Ja, also er hat Gott wirklich zu seinem Zentrum, zu seiner Lebensmitte gemacht und gesagt, ich will diesem Gott dienen und nicht mehr diesen schamanistischen Geistern, die im Indianertum sonst angebetet werden. Und er lebt so seine Jahre mit Gott und hat ihn so als sein Lebenszentrum. Und er merkt aber auch irgendwie ist diese anfängliche Begeisterung weg und es ist irgendwie nicht mehr da und irgendwie irgendwas stimmt einfach nicht in der Beziehung. Ja, und er überlegt und dann denkt er sich, gut, okay, dann will ich anfangen, Gott was zu opfern. Und er überlegt, was könnte ich denn Gott opfern? Und dann denkt er sich, okay, ich opfere ihm mein wichtigstes Werkzeug. Und das ist für mich die Angelrute, weil ich halt oft Fisch esse. Deswegen bin ich bereit, meine Angelrute Gott zu opfern. Was macht er? Er geht hin, legt seine Angelrute vor die damalige Kirche, legt sie dahin und sagt, okay, Herr, jetzt gebe ich dir mein wichtigstes Werkzeug und es gehört dir. Und er verschwindet und in der Hoffnung, dass jetzt irgendwie das innerlich wieder neu entflammt, diese Liebe, diese Begeisterung zu Gott wieder da ist. Aber nach ein paar Tagen merkt er, also irgendwie, das ist immer noch so wie vorher, da hat sich nichts verändert. Und dann überlegt er weiter, ja, was könnte er denn noch bringen? Und dann fällt ihm ein, ja, er geht gerne jagen, das macht ihm Spaß. Und dann geht er hin und nimmt sein Jagdgewehr und sagt sich, gut, okay, Herr, wenn du das willst, dann gebe ich dir auch das Jagdgewehr. Er geht wieder vor die Kirche und legt dieses Jagdgewehr dorthin, ja, opfert es Gott und lasst das für sich liegen. Und er geht wieder nach Hause und merkt nach ein paar Tagen wieder, es hat sich nichts verändert. Und so geht das immer weiter, bis er nur noch eine Decke übrig hat und dann geht er hin und sagt, okay, Herr, das ist jetzt das Letzte, was ich besitze an materiellen Dingen und selbst diese Decke werde ich dir geben und dann habe ich nichts mehr. Und er geht wieder nach Hause und merkt wieder nach ein paar Tagen, es hat sich immer noch nichts geändert. Herr, was willst du denn noch von mir? Was willst du denn? Und dann geht er wieder vor die Kirche und sagt, okay, Herr, jetzt lege ich mich dorthin, weil das ist das Einzige, was ich noch habe, bin ich selber. Und er geht auf die Knie, legt sich dorthin und sagt, okay, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben einfach, du sollst da voll drüber bestimmen. Und dann auf einmal merkt er, dass sich da drin was verändert. Und er merkt, wie so von Neuem diese Liebe zu Gott entfacht und er merkt, dass Gott nicht diese materiellen Dinge wollte. Gott wollte nur, dass er sich demütig vor ihn hingibt. Ja, weil er merkt, okay, da laufen die Sachen nicht richtig, irgendwas ist da nicht richtig und er hat gemerkt, dass er selber an erster Stelle stand. Dass sein Stolz und er seine Dinge wollte und er wollte den Segen haben und es hat sich eigentlich nur um ihn gedreht und er dann lernt, hey, ich muss da aufräumen und ich muss mich demütig vor Gott niederknien. Ja, ich glaube, die Geschichte macht es dann auch recht deutlich, wir müssen selber auch regelmäßig lernen, dass wir innerlich aufräumen müssen in uns. Und das tun wir, indem wir demütig vor Gott kommen. Ja, wir gehen ein bisschen weiter in 1. Samuel, ab den Versen 7 bis 8. Da lesen wir dann mal weiter. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israels in Mispa zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Als die Kinder Israels dies hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern und die Kinder Israels sprachen zu Samuel, lass nicht ab für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errette. Und jetzt lesen wir hier, ja, die Philister erfahren, dass die Israeliten sich komplett versammelt haben, alle sind dort und die Philister denken sich natürlich, ja, das wollen wir jetzt ausnutzen, damit wir diesem Volk richtig den Garaus machen können, dass wir den massiven Schaden zufügen können und ich würde sogar behaupten, sie hätten vielleicht die ganze Auslöschung des Volkes auch hier durchziehen können. Ja, und die wollen das natürlich für sich ausnutzen. Und jetzt gibt es hier eine Sache im Text, die muss man so ein bisschen beachten. Ja, die überliest man recht schnell und das war das hier. Israel war am Fasten und somit kräftemäßig schwach unterwegs. Die waren ausgezehrt und hungrig und total schwach. Und jetzt haben wir die Tatsache vor uns, eine völlige Übermacht von Philistern rollt auf ein völlig unterlegenes und kraftloses Israel zu. Die sind völlig schwach. Nicht nur, dass sie keine Waffen haben, die sind schwach und ausgezehrt und sie können sich nicht wehren. Sie können nichts tun. Wir lesen weiter. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Ja, und wie wir es jetzt gelesen haben, Israel wendet sich an Samuel, damit dieser zu Gott betet und die denken, Samuel, wir werden gleich überrannt und wir werden gleich vernichtet und dann sind wir ausgelöscht und dann gibt es uns gar nicht mehr. Und was macht Samuel? Der opfert erstmal ein Milchlamm. So, ich bin kein Schlachter. Und ja, weiß nicht genau, wie das vonstatten geht, aber was ich weiß ist, Samuel wird es nach mosaischem Gesetz gemacht haben und das bedeutet, das Milchlamm, das musst du schächten Und dann musst du das ausbluten lassen. Und vielleicht hat jemand Ahnung, aber ich glaube, ausbluten lassen, das passiert jetzt nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten, sondern das dauert. Und auch die Tatsache, wie wir es gelesen haben, dass Samuel das Lamm vollständig verbrennt, bedeutet, das verbrennt auf diesem Altar und da bleibt kein Staubkrümel mehr übrig. Und auch das wird Zeit gedauert haben. So, und jetzt überlegt euch, da kommt Israel, wendet sich verzweifelt an Samuel und sagt, hey, Samuel, wir müssen handeln, wir sterben gleich, frag Gott, ob er uns helfen kann, weil sonst ist gleich hier fertig. Und Samuel, der nimmt sich die Zeit und opfert erstmal, bis das vollständig verbrannt ist. Und das deutet an, dass hier ja, viel Zeit in Anspruch genommen wurde. So, die Frage ist, warum reite ich darauf rum und warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, weil was hat denn das Volk gemacht in der Zwischenzeit? Sind sie weggelaufen? Die haben gewartet. Die haben still ausgeharrt. Ja, das Volk, das deutet darauf hin, das gesamte Volk hat in Ruhe ausgeharrt und gewartet, was passieren wird. Sie haben darauf vertraut, dass Gott irgendetwas machen wird. Es geschah nämlich, wir lesen weiter, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mizpa aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb Beth-Kan. Und wir sehen auf einmal ein völlig geschwächtes Israel schafft es durch Gottes Hilfe, den Sieg zu erringen. Wo wir vorher noch dachten, die haben keine Chance, die sind völlig ausgezehrt und verhungert, die schaffen es auf einmal durch Gottes Eingreifen und seine Hilfe, den Sieg davon zu tragen. Das erinnert mich an 2. Korinther 12, Vers 9. Lasst hier an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen, sagt Gott. Paulus sagt weiter, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und Israel darf das genau hier erfahren. Und ich glaube, was wir hier als 2. Punkt für uns hier festhalten können, ist, da, wo wir am schwächsten sind, kann Gott am stärksten wirken. Aber, und da müssen wir von dem Volk lernen, wie sie das gemacht haben, wir müssen da lernen, still zu vertrauen. Wo wir am schwächsten sind, da kann Gott am stärksten wirken. Aber wir müssen lernen, wie das Volk, dass wir still ausharren und vertrauen müssen. Auch hierzu habe ich eine Geschichte von einem Pfarrer, der Traugott Hahn hieß, also Pfarrer Hahn. Und dieser Pfarrer hatte das Glück, dass er eine sehr wertvolle Ehefrau geheiratet hatte, eine wirklich hochbegabte Ehefrau, die für den Gemeindedienst einfach wie geschaffen war. Und wo man sich denkt, also das ist so ein super zusammenpassendes Ehepaar, das ist unglaublich. Aber leider passiert es dann doch recht früh in der Ehe, dass die Frau von schwerem Leid getroffen wird und sie doch recht früh hier an so einen Rollstuhl gebunden war. Und das war wirklich schwierig für den Pfarrer. Für den war das schwierig. Ja, also er sagte sich, Herr, warum muss das sein? Warum? Die hat so viel machen können für die Gemeinde vorher. Und jetzt kann sie gar nichts mehr machen. Jetzt ist sie im Rollstuhl gezwungen, kann nur noch daheim bleiben, kann nicht mehr raus und sie kann überhaupt nicht mehr das tun, was sie vorher alles für dein Reich hatte tun können. Und warum machst du das, Herr? Warum? Was soll das? Was ist der Sinn dahinter? Ja, seine Frau, die hat sich damit viel eher abgefunden und sie hat das Einzige getan, was sie tun konnte, sie hat angefangen zu beten. Also sie konnte da wirklich dem Herrn, ihr ließ es einfacher gefallen, dem Herrn dazu vertrauen und hat einfach angefangen zu beten, weil das Einzige war, was sie noch tun konnte. Und sie betet und betet und es wird bekannt in der Gemeinde unter den Frauen, dass sie viel betet und sie treffen sich zu ihr zur Gebetsstunde und dieser Gebetskreis, der wächst immer weiter und auf einmal sind regelmäßig ganz viele Frauen bei denen zu Hause und beten und beten. Und eines Tages kommt der Pfarrer Traugott Hahn, der ist gerade auch von der Gemeinde auf den Heimweg, läuft so Richtung seines Hauses und dann kommt ihm eine Person aus dem Gebetskreis entgegen. Und die Person stimmt auf ihn zu und sagt, Herr Pfarrer, ich bin so dankbar dafür, dass wir bei Ihnen daheim beten dürfen, dass wir diese Gebetsstunde mit Ihrer Frau haben dürfen. Und der Pfarrer sagt, ja, das ist schön, das freut mich, das zu hören. Und der Pfarrer wusste auch, das war ein Mann, der sehr stark mit seelsorgerlichen Problemen zu kämpfen hatte, der auch viel Leid in seinem Leben erfahren hatte. Und dann sagt dieser Mann auch zu ihm, wissen Sie, ich merke einfach, weil Ihre Frau dieses Leid auch widerfahren ist, ich verstehe mich so gut mit ihr. Sie versteht mich und ich verstehe sie so gut. Und dieser Austausch tut so gut zwischen uns. Und es ist so gut, dass wir so viel beten können und miteinander beten dürfen und wissen, wir sind da nicht alleine. Und dann zieht die Person den Pfarrer an sich heran und sagt zu ihnen, und jetzt muss ich Ihnen mal ehrlich was sagen. Diese eine Stunde, die wir bei Ihrer Frau beten, die sind ehrlich gesagt 10-mal besser als Ihre Predigten. Und das hat gesessen. Das hat richtig gesessen beim Pfarrer. Das kann ich richtig gut nachempfinden. Das hat richtig gesessen. Aber er wusste genau, das war die Antwort von Gott auf seine Frage, warum hast du das Leid zugelassen? Und er die Antwort kriegt, ja, weil es 10-mal effektiver ist als alles, was du tust. Da, wo wir am schwächsten sind, da kann Gott am stärksten wirken. Ich finde, das wird durch diese Ehefrau von diesem Pfarrer ganz deutlich. Aber wir müssen auch lernen, still zu vertrauen. Wo wir am schwächsten sind, da kann Gott am stärksten wirken. Und wir müssen lernen, still zu vertrauen. Ich habe noch einen dritten und letzten Punkt dann für euch. Wir lesen noch die Verse 12 bis 17. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mispa und Shen auf und er gab ihm den Namen Eben-Eser und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. So kamen die Städte, welche die Philister von Israel weggenommen hatten, wieder an Israel, von Ekron bis nach Gat. Auch ihr Gebiet errettete Israel aus der Hand der Philister. Und es war Friede zwischen Israel und den Amoritern. Und Samuel richtete Israel sein Leben lang und er zog Jahr für Jahr umher und machte die Runde in Bethel, Gilgal und Mispa und richtete Israel an all diesen Orten. Und doch kehrte er immer wieder nach Rama zurück, denn dort war sein Haus und er richtete Israel dort und er baute dem Herrn dort einen Altar. Ja, wir sehen, Samuel stellt nach diesem großen Sieg, den sie erfahren durften, diesen Stein, diesen Gedenkstein auf, den er eben Ezer nennt, bedeutet übersetzt Stein der Hilfe oder auch Gott hilft. Ja, und warum macht er das? Weil er fand, dass es schön aussah oder was ist der Grund dafür? Ja, Samuel hat die Absicht, er will, dass die Israeliten nie wieder vergessen, wie Gott an diesem Tag gehandelt hat. Nie wieder sollen die das vergessen. Deswegen baut er diesen Stein dahin. Und wenn wir da für uns was herausnehmen, und das will ich als dritten Punkt festhalten, dann will ich es so formulieren, wir sollen uns Denkmäler errichten. Ja, also nicht irgendwelche Denkmäler, sondern Denkmäler darüber, wo wir wissen oder wo wir erlebt haben, wie Gott uns geholfen hat in unserem Leben. Wir sollen uns solche Denkmäler errichten. So, und bis zu seinem Lebensende zieht Samuel nun im ganzen Land umher, macht regelmäßig seine Runde durchs ganze Land. Und warum macht er das? Um das Volk immer wieder daran zu erinnern. Leute, da hat Gott uns geholfen, durch Blitz und Donner, und wir haben völlig geschwächt den Sieg davongetragen. Gott hat uns geholfen. Und das macht er bis an sein Lebensende. Und er erinnert das Volk immer wieder daran, Leute, Gott hat uns da geholfen. Erinnert euch daran. Ja, wir sollen uns Denkmäler errichten, damit wir uns daran erinnern, dass Gott uns hilft. Auch hier zum Abschluss eine Geschichte von einem Mann, Simon Hermann, jetzt muss ich aufpassen, Topelen, ein Deutscher, aber mit komischem Namen, muss ich sagen. Also Simon Hermann Topelen war ein Prediger in der Erweckungsbewegung im Kreis Lippe. Einige kommen ja ursprünglich aus Lippe, die hier unter uns sind. Und dieser Mann ist zusammen mit August Hermann Franke in der großen Erweckungsbewegung groß geworden. War so 1860 ungefähr herum. Und August Hermann Franke, auch ein großer Evangelist, der eigentlich so als der Urvater des deutschen Schulsystems auch gilt, oder Mitgründer des deutschen Schulsystems. Und er war auch einer dieser Männer, die da viel mitgewirkt haben. Er allerdings hatte nicht die Kinder im Fokus, so wie August Hermann Franke, sondern Gott hat ihm eine ganz besondere Art von Menschen aufs Herz gelegt. Und das waren geistig behinderte Menschen. Er hat geistig behinderte Menschen aufgenommen und sich um die gekümmert. Und ja, wie das dann so ist, dann kommen auch immer mehr dazu und das wird immer größer. Ja, und er merkt, ja, irgendwann, da müssen wir Häuser gründen, damit wir die Leute versorgen können und dass wir die unterbringen können. Und er merkt immer mehr, wie das wächst und wächst, und irgendwann kommt er zu dem Entschluss, dass er eine Art Stiftung gründen muss und dass er da ja, staatlich gefördert einfach auch Unterstützung braucht. Ja. Und damals eben war das noch so in den Kinderschuhen und ist entstanden, also da gab es jetzt noch nicht diese Art Schule, wie wir es heute kennen, oder staatliche Unterstützung für Soziales oder so, das gab es da alles nicht. Sondern damals war das noch so, da wurden das noch von Fürstenhäusern irgendwie regiert, und ja, wenn die Fürsten Interesse daran hatten, dann konnte man von denen schon Geld bekommen, aber es muss sich halt für die Fürsten lohnen, weil die denken halt nicht human, also nicht sozial, sondern denken halt, wie kann ich Gewinn daraus schlagen. So, und so wendet er sich an einen dieser oder an einige dieser Fürsten, von denen er vielleicht Unterstützung erhalten könnte, und sagt, hey, wie sieht es aus, würden Sie mich unterstützen? Ich arbeite viel für diese geistig Behinderten und ja, möchte die voranbringen und denen ein gutes Leben ermöglichen, so gut es geht. Und dann sagen die Fürsten damals, ja, wir sehen jetzt nicht so den Wert hinter diesen Menschen, dass wir daraus was verdienen könnten. Wir geben ihnen einen Zeitraum und wir suchen uns einen Aspiranten aus unter ihrer Gruppe, und nach einem gewissen Zeitraum kommen wir vorbei und dann schauen wir mal, was sie schaffen, innerhalb dieser Zeit diesem geistig behinderten Menschen beizubringen. Und dann sagt er, okay, machen wir. Und es wird ein Mädchen ausgesucht, ein geistig behindertes Mädchen. Und der Zeitraum wird angesetzt und Topelen fängt an und versucht, dem Kind was beizubringen. Irgendwas, was auch immer. Und er versucht und er betet viel und betet darum, Herr, bitte, lass das schenken, wir brauchen diese finanzielle Unterstützung, damit wir diese Stiftung gründen können, sonst klappt das nicht. Ja, und er arbeitet mit dem Mädchen und versucht und betet und versucht und macht und tut, und es kommt einfach kein Fortschritt zustande. Das Mädchen scheint nichts zu lernen, es scheint nichts anzukommen, es scheint nichts hängen zu bleiben, und es klappt einfach nicht. Und es kommt der Tag, an dem die Fürsten kommen und sagen, so, Herr Topelen, jetzt präsentieren Sie bitte mal, was konnten Sie dem Kind beibringen, dann können wir gucken, ob wir Sie finanziell unterstützen wollen oder nicht. Ja, und er versucht irgendwie, was aufzuzeigen, und er merkt, da kommt keine Reaktion, da kommt nichts von dem Mädchen, gar nichts. Die hat nichts behalten können, sie hat nichts lernen können. Und die Fürsten kommen zu dem Urteil und sagen, Vertopien, Sie sehen selber, das bringt alles nichts, das ist alles hoffnungslos und wir müssen leider sagen, wir werden Sie nicht finanziell unterstützen. Ja, für Topelen war das natürlich ein ganz schwerer Nackenschlag, weil er so viele anvertraut hat schon und so eine Liebe hat und sich berufen fühlt von Gott, das ist doch die richtige Aufgabe für mich. Und dann bekommt er so das gesagt, dass er finanziell keine Unterstützung bekommt von denen. Und auch er fragt sich, Herr, wie geht's weiter, was ist los, also warum soll das nicht? Ich denke doch, das ist das Richtige. Und dann auf einmal bekommt er Zuspruch von einer Gemeinde, von einer weiteren Gemeinde, von einem anderen Pastor. Er bekommt anonyme Geldspenden, er bekommt Unterstützung aus allen möglichen Ecken des Landes. Und auf einmal merkt er, wie Gott ihm klar macht, hey, wer sagt denn, dass wir von diesen Fürsten abhängig sein müssen? Ich werde dich finanziell schon durchtragen. Mach dir da mal keine Sorgen drum. Ich werde dich hier durchtragen. Und so merkt Topelen, dass er von den Fürsten zwar kein Geld bekommt, keine Unterstützung, aber er bekommt Unterstützung von Gemeinden, von anonymen Spendern, sodass er diese Stiftung komplett auf eigene Kosten oder auf Spendenkosten aufbauen kann. Und so gründet er in Lemgo die Stiftung Eben Ezer. Dem einen oder anderen unter euch wahrscheinlich bekannt. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, wenn man in Brake alt ist oder viel auf der Bibelschule ist und das eben auch die Stadt dazu ist, haben wir das auch natürlich einmal besucht. Und jetzt könnt ihr mal raten, was die dort aufgestellt haben. Wir haben einen Stein, ein Denkmal aufgestellt, auf dem steht, wir wollen einen Altar bauen, der eben Ezer heißen soll. Gott hat uns geholfen. Und genau das hat Topelen auch erfahren, dass Gott ihm geholfen hat, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem er es gebraucht hat. Zwar auf völlig andere Weise, wie erwartet, aber trotzdem hat er erleben dürfen, Gott hat geholfen und Gott hat durchgetragen. Ja, und er weiß, hey, das will ich verewigen hier in so einem Stein, das will ich als ein Denkmal aufstellen, damit ich das nicht vergesse und alle, die nach mir kommen, auch. Alle, die nach mir kommen, sollen auch sehen, Gott hat geholfen und Gott hilft. Ja, wir sollen uns Denkmäler errichten, damit wir uns daran erinnern, dass Gott hilft. Und hier möchte ich mal noch so für den einen oder anderen eine kleine Hausaufgabe aufgeben. Einige von euch haben schon einige Denkmäler, glaube ich, errichtet in ihrem Leben. An euch würde ich mal dezent die Aufgabe weitergeben, so wie Samuel das gemacht hat. Ihr habt den Auftrag, durchs Land zu ziehen und den anderen von euren Denkmälern zu berichten. Ja, das ist mal so als kleine Nebenaufgabe. Ja, ich komme zum Schluss. Ich fasse nochmal zusammen, was wir festgehalten haben. Wir haben als erstes festgehalten, wir müssen regelmäßig innerlich aufräumen, indem wir demütig vor Gott kommen. Als zweites haben wir festgehalten, wo wir am schwächsten sind, da kann Gott am stärksten wirken. Aber wir müssen auch lernen, still zu vertrauen. Und als drittes haben wir festgehalten, wir sollen uns Denkmäler errichten, damit wir uns daran erinnern, dass Gott hilft. Amen.